sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Na, was geht?
Danke, gut. Und bei dir?
Bei mir auch. Ich war gestern einkaufen, weil unsere Innenministerin ja gesagt hat, wir sollen ein bisschen Vorräte anlegen. Und da dachte ich, das mache ich und wollte so alles Mögliche einkaufen. Und dann ist mir aber aufgefallen, als ich schon 10 Packen Pasta in meinem Einkaufswagen hatte, um so ein bisschen zu hamstern, dass ich, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass hier überall der Strom ausfallen könnte, diese Pasta gar nicht kochen kann. Und dann dachte ich, gut, dann kann ich zu meinen lieben Freunden Helena und Boris gehen, weil die haben ja einen Gasherd. Und dann fiel mir ein...
Gas ist wirklich die sicherste, also es gilt als die sicherste Energiequelle. Ja.
Dass es möglicherweise auch kompliziert wird. Und dann habe ich einfach nur ohne Ende so Cracker und Chips gekauft. Es sah dann ein bisschen aus wie der Einkauf so vor der Schreibreise. Also wenn jetzt eine große, irgendwie die große Energiekrise kommt, wenn uns hier das Wasser und Dings abgestellt wird, dann habe ich ein bisschen Trinkwasser und reichlich Snacks und Cracker. Also ich komme eine Weile klar. Aber keine Pasta.
Ah, okay. Ja, ich habe wahnsinnig viele, ich habe das neulich festgestellt, als ich nochmal durchgeguckt habe, ich habe wahnsinnig viele Gläser, abgelaufene Gläser mit so Sachen, die ich mal gekauft habe, wo ich gedacht habe, ach, man könnte ja mal bei Gelegenheit was mit Bambus Schoten machen. Mhm. Ach, man könnte ja bei Gelegenheit mal, guck mal, also eingelegte Zwiebelchen von Rewe Feine Welt sind ja auch lecker. Und sag mal, rote Beete im Glas habe ich ja auch seit meiner Kindheit nicht mehr gegessen. Und sowas kaufe ich eigentlich regelmäßig. Ja, im Grunde genommen, seitdem wir in der Wohnung wohnen, seit 2007. Und die Sachen halten sich im Allgemeinen so 2-3 Jahre und davon habe ich ungefähr, ungelogen, 20 Gläser und das älteste Ablaufdatum ist 2011 abgelaufen, aber die Sachen halten sich ja ewig und ganz ehrlich, ja, es wird für mich wird es richtig so eine Feinkost-Überwinterung. Ich werde da sitzen und werde in Rotwein und Balsamico eingelegte Perlzwiebelchen von Rewe Feine Welt zu mir nehmen, während du deine rohe Pasta in eine Plastikwasserflasche hältst, damit sie irgendwie
so langsam aufweicht, genau. Ja, ja, das ist doch schön.
Wow, ich wusste nicht, dass...
Kühlschrankleichen so, weißt du, man kauft ja so einmal im Jahr, wenn man einmal im Jahr Raclette macht, kaufe ich auch immer Perlzwiebeln und die bleibt natürlich immer dreiviertel übrig, aber das Glas ist halt auf und ganz schlimm
das auch, hält diese, sich auch
vor,
ewig.
Diese vorgeschnittenen, so wenn man mal Burger, nee, wenn man so Burger macht, diese saure Gurken, weißt du?
Ja, aber das ist total, da wird zwar diese Flüssigkeit immer trüber, aber die können letztendlich nicht schlecht werden.
Ach ja, naja, ich weiß nicht. Also,
ich wusste nicht, dass du jetzt hier so einen VerbraucherInnen-Podcast daraus machen willst, aber das finde ich auch gut.
Ja, wir reden ja über Trost heute und du weißt, dass Essen und Trost und Vorräte und Trost und Snacks und Trost auch eine enge Verbindung haben, jedenfalls in meinem Leben.
Genau, wir reden darüber und wir haben uns vorgenommen, dass wir das so ein bisschen entlang von so ein paar Zitaten, also wir wollten über Trost sprechen und wie wir eigentlich, ob man mit Schreiben Trost spendet, wie man beim Schreiben Trost findet, wie man vielleicht auch durchgeschriebenes Trost findet und so. Und unsere Kollegin, Freundin, unser Idol Hanna Engelmeier hat voriges Jahr im August ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht, Trost, ja. 4 Übungen. Und darum werden wir da so ein bisschen uns nicht entlang der Logik des Buches und so hangeln, aber wir sprechen über so ein paar Zitate. Aber jetzt würde ich gerne, das passt aber auch schon zu Hannas Buch, sag mal, hättest du denn, also angenommen, du müsstest jetzt über Hamstern irgendwie, würdest du dann... gäbe es irgendwie so, und wenn es irgendwie auch klar ist, dass du alle deine Bücher verfeuern musst, einfach um so ein bisschen Wärme herzustellen, gäbe es eins oder was wäre sowas, was du aufheben würdest und wo du sagen würdest, das ist so das Buch oder so, wo was mir so viel Trost gespendet hat, das möchte ich jetzt nicht, das wird nicht in meinen Allesbrenner wandern. Oh, da musst du erst mal überlegen.
Ja,
soll ich mal kurz? Hanna hat so total schöne, also in dem Buch, das sind vier große Essays, es ist wirklich ein wissenschaftliches Buch, muss man sagen. Und zum Teil ist es auch über meinen Wissenshorizont gegangen. Ich fand das dann aber immer sehr interessant, mich da entweder hinter diesen Horizont mitnehmen zu lassen oder vor diesem Horizont zu warten, bis das Buch wieder, der Text wieder zu mir zurückkam. Aber im ersten Kapitel geht es um Rilke, der Briefe an einen jungen Dichter geschrieben hat. Das ist ein kleines Buch aus dem Diogenes Verlag, was Hanna vor allem in ihrer Jugend immer mit sich geführt hat. Und es gibt hier so ein tolles Zitat von ihr, da schreibt sie: Mit dem Buch in der Tasche war ich immer schon zu zwei. Ich finde das irgendwie total toll. Ich finde es auch so schön, dass sie nicht schreibt zu zweit oder zu zweien, sondern es ist wirklich so ein bisschen wie auf dem Schulhof, wenn man so sagt, einer gegen zwei ist unfair, ihr seid ja zu zwei und so. Ja. Also so dieses Gefühl, dass es ein, ja, dass es irgendwie sowas gibt, was, ich habe nie richtig irgendwas, so ein Buch bei mir getragen oder so, obwohl ich in meiner Schulzeit sehr prätentiös und unfassbar viel bücherverliebter war als heute. Aber ich hätte immer das Angst gehabt, dass ich auf meiner Schule auf die Fresse kriege, wenn jemand sieht, dass ich die ganze Zeit ein Buch dabei habe.
Also, ach, ich hatte früher auch immer ein Buch dabei und das, diese Empfindung finde ich total schön und naheliegend, dass man halt immer so eine kleine Welt mit sich rumträgt, in die man dann so verschwinden kann, wenn irgendwas doof ist. Was war das Buch, das ich lange mit mir rumgetragen habe? Oh, ich fürchte irgendwas von Hesse. Ich glaube, Demian oder irgendwie sowas war das, was ich in meiner Schulzeit lange mit mir an meinem Herzen getragen habe. Okay, aber das würde ich heute, ohne mit der Wimper zu zucken, verfeuern, wenn die große Krise kommt. Oh, lass uns lieber nicht über Bücher verfeuern sprechen. Es ist,
ich wüsste auch nicht, wer sowas macht. Ja, genau. Und sie hat auch, ich finde es ganz gut, weil sie natürlich auch sich so ein bisschen updatet. Im zweiten Kapitel geht es um unter anderem um David Foster Wallace und sie schreibt auch, dass sie über lange Zeit eine Datei mit der Aufnahme einer Rede, die er gehalten hat, This is Water, dass sie immer sicher gegangen ist, egal was für ein neues Telefon sie hat und so, dass diese Rede, dass dieses Video, diese Datei auf ihrem Telefon lagert. Und ich kann das total verstehen, also sowohl dieses Bedürfnis nach dem Buch. Ich glaube, dass ich das nicht gefunden habe. Ich habe tatsächlich versucht, nachdem ich das Buch von Hanna Engelmeier gelesen habe, auch nochmal dahin zurückzukehren. Es gibt so ein, vor ein, zwei Jahren ist so ein Buch mit so episodisch zusammenhängenden Erzählungen von Hiromi Kawakami erschienen. This is People from My Neighborhood, was genau in mein Fanny Pack, den ich mir angeschafft habe, weil ich immer alles verliere, passt. Und als ich meine erste große Reise nach der Pandemie angetreten habe, das war 5 Monate, nachdem ich das Buch gelesen hatte von Hanna Engelmeier, habe ich dieses Buch von Hiromi Kawakami in meinen Fanny Pack gestopft und es passte wirklich genau rein. Aber ich war 10 Tage unterwegs und als ich wiederkam, hatte ich das Buch irgendwie kein einziges Mal in der Hand gehabt und war komplett geschrottet und abgewetzt und es waren irgendwie Kaugummis, also noch verpackte, aber so Kaugummistreifen da reingeraten und so. Ja, ich weiß nicht, ob das Buch dann für mich in Wahrheit nicht so ein bisschen so eine Glücksgegenstand, eher so eine Talisman-Funktion hatte. Ja.
Ja, also ich finde es schwierig, die Frage sozusagen, welche Bücher, wenn ich mich jetzt auf 10 oder 3 beschränken müsste und alles andere.
Das könnte ich auch nicht.
Das wird schwierig und wahrscheinlich würde ich dann gar nicht so sehr inhaltlich denken, sondern ich würde wahrscheinlich die Bücher wählen, die mir mal jemand geschenkt hat, der mir was bedeutet oder die alte Tadellöser und Wolf Ausgabe, die mein Vater mir übereignet. Also solche Sachen. Ich glaube, das
würde genau.
Ich aufheben. Oder die ganz alten Rororo-Taschenbücher, die ich von meiner Großtante gerettet habe. Solche Sachen. Aber inhaltlich bleiben Bücher ja am Ende doch. Also der Text an sich hängt ja nicht am Buch, sondern ist ja reproduzierbar. Das ist ja das Schöne. Und insofern Würde ich der Papierknappheit und der Tatsache, dass man vielleicht irgendwas in seinen Ofen stopfen muss, damit man nicht erfriert, relativ gelassen entgegensehen.
Würdest du sagen, du hast überhaupt schon mal Trost aus Büchern oder so, ja, also aus Büchern Trost erfahren?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ganz besonders aufgefallen ist es mir, als ich meinen Kindern so alte Kinderbücher, die ich mochte, nochmal vorgelesen habe. Ich lese ja Bücher in der Regel nie zweimal, weißt du ja. Also ich habe nicht so Bücher, die ich immer und immer wieder lese, auch nicht in der Suche nach Trost. Aber im Grunde alle oder fast alle Astrid Lindgren-Bücher, die ich dann meinen Kindern nochmal vorgelesen habe, haben dieses Gefühl in mir ausgelöst. Vielleicht am ehesten noch als Erwachsenenliteratur, aber da schon auch. Also ich glaube, der Trost stellt sich halt immer dann ein, wenn man, ja, wenn dieses jetzt sind wir zu zwei Gefühl einstellt, also wenn man das Gefühl hat, man findet sich angesprochen und wieder und eine Empfindung, die man hat oder ein Gefühl, das man hat, wird gespiegelt in einem Text tatsächlich.
Er wird gespiegelt und erfährt dadurch vielleicht auch eine Rechtfertigung sozusagen.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, ich hatte schreckliche Angst vorm Reisen, also insbesondere so vorm beruflichen Reisen und habe mich auf diesen Reisen, also heute ist mir glaube ich klar, dass ich dadurch wirklich auch dann eher immer nochmal so depressive Episoden oder so heraufbeschworen habe. Damals dachte ich einfach, ich spinne irgendwie. Ich kann mich an eine Dienstreise erinnern, wirklich auch eine der letzten deshalb, die ich gemacht habe. Ich glaube, das muss so 2012 oder so gewesen sein. Und da war es auch, es war so schlimm, es ging mir so schlecht. Und da war es ganz wichtig für mich, dass ich damals noch mein iPod dabei hatte. Mhm. Und für mich war das aber tatsächlich irgendwie auch eher so, und ich habe den iPod, es war mir ganz wichtig, so ein bisschen so ähnlich, es war für mich aber keine Rede oder irgendwas, das waren schon Wörter. Aber dieser Gedanke, es kann doch nicht sein, dass es mir so schlecht geht. Und in solchen Momenten habe ich dann immer Musik von Van Morrison mir angehört. Und zwar nicht so die Musik, wo es darum geht, dass er irgendwie unglücklich verliebt ist oder dass er irgendwie Probleme hat, einen Song fertig zu kriegen, sondern es gibt so ganz viele so Stücke, wo es wirklich einfach nur darum geht, wie unfassbar schmerzhaft es ist, auf der Welt zu sein, wie unfassbar alleine man ist und wie unfassbar dringend dieser Wunsch ist, dass man irgendwie von diesem Isolations- und Isolationsgefühl, dass man davon irgendwie erlöst wird. Und also einfach alleine, also ich habe dann irgendwie gedacht, okay, es ist zumindest okay, wie ich mich fühle. Und dann, finde ich, lässt es sich auch leichter aushalten. Das ist so eine Art von Trost, die ich die ich tatsächlich dann in Kultur finden kann, nicht allein zu sein.
Also wenn ich so drüber nachdenke, welche Bücher ich als erwachsener Mensch als tröstlich empfunden habe, dann ist es, glaube ich, auch ganz oft sind es gar nicht so Romane oder so, sondern es ist dann eher sowas wie, keine Ahnung, die Bücher von David Sedaris oder jetzt das Helga Schubert Buch oder so. Also ja, so, wo man so eine sehr direkte Ansprache irgendwie hat und tatsächlich das Gefühl hat, man ist mit jemandem zu zweit. Dein schöner Kolumnenband. Ich habe noch Hack im Auto. Nee, wie hieß er dann? Ich muss los jetzt. Ich muss
das nochmal. Ja, das ist wirklich, und ganz ehrlich, ich sage auch den Namen dieses Buches nicht mehr, weil irgendwie finde ich, ist es eigentlich ein Kunst. Bitte. Ich finde, ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob das Buch so hieß. Ich finde, das ist ein Kunstwerk an sich, dass es mir gelungen ist, ein Buch zu veröffentlichen, was echt von allen meinen Büchern am besten angekommen ist und wo sich niemand den Namen merken kann, einschließlich meiner selbst. Ja, ich muss mich wirklich jedes Mal komplett konzentrieren.
Das hat mich inspiriert zu dem.
Ich finde, das ist eine Art von. Das ist für mich Kunst. Also durch die Kreation nicht was Neues zu schaffen, sondern weniger zu schaffen. Durch also sozusagen Abwesenheit zu generieren, finde ich geil.
Ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das eins der Bücher war von dir, die am besten ankamen,
Oh.
ankommen. Das musst du jetzt aushalten, weil die
Mach
Texte,
einfach
na,
auf.
weil die Texte, jedenfalls sehr viele davon, tröstlich sind und Trost spenden, weil man sich darin erkannt findet und das Gefühl hat, man ist schon mal zu zwei.
Stellt es nicht das, was wir hauptberuflich machen, nämlich Prosa-Belletristik-gehobene Unterhaltung schreiben, stellt es das nicht ziemlich in Frage, wenn wir sagen, bei mir geht es definitiv mit David Sedaris, also das ist auch, das sind für mich wirklich, also wenn es nicht so dick und unhandlich wäre, wäre, glaube ich, Nackt von David Sedaris durchaus ein Buch, was ich auch bei mir führen würde, um mich gegen Anfälle, Verzweiflungsanfälle oder so zu wappnen. Stellt das nicht so ein bisschen das in Frage, was wir hauptberuflich machen?
Nein, weil ich glaube, andere Menschen finden Trost in anderen Dingen. Also ich zum Beispiel habe ja ich hab eine richtige Lesekrise jetzt schon seit einer Weile, habe ich ja hier, glaube ich, auch schon ab und zu offenbart. Es fällt mir irre schwer
Ja.
und ich bedauere das und ich hadere da wirklich mit und es ist auch schambesetzt. Ich finde nicht mehr so gut ins Lesen rein, was Romane betrifft. Was ich früher total gerne gemacht habe und eben auch tröstlich fand, weil es so eine Weltflucht und so eine Möglichkeit war, die Welt so auszublenden und woanders zu sein. Und auch das war ja total tröstlich. Aber es fällt mir seit, ich würde mal sagen, 2, 3 Jahren, fällt es mir zunehmend schwer. Also ich lese noch Romane, aber ich lese sie meistens ehrlich gesagt beruflich oder mit so einem Gefühl, da reden jetzt gerade alle drüber, das sollte ich mal lesen. Aber
Ja,
oh geil, wann kann
Juli
ich, genau,
C.
nein. Wann kann ich endlich ins Bett gehen, damit ich wieder in diesem Roman versinken kann? Ich glaube, es liegt daran, dass mein Kopf so voll ist mit Kram und die Welt so ist, wie sie ist, dass mein Bedürfnis eben gar nicht ist, meinen Kopf mit anderen Kram voll zu kriegen, sondern meinen Kopf möglichst leer zu machen. Und dann liege ich halt abends im Bett und die Zeit, die ich normalerweise fürs Lesen benutzen würde, die nutze ich dann halt, um irgendwas total Dulliges zu tun, also Candy Crush zu spielen oder keine Ahnung, ich höre noch irgendwie einen Podcast oder irgendwie sowas, um leer zu werden. Und ich hoffe, dass das nochmal, und dann kann ich einschlafen, ich hoffe, dass das nochmal anders wird. Aber ich höre das von vielen Leuten, also ich glaube, ich bin da gar nicht so alleine mit. Ich weiß, dir
Ja.
geht es anders und du findest ja wahrscheinlich auch nach wie vor sowas wie Trost oder zumindest Ablenkung in klassischen Romanen, oder nicht?
Ja, und ich glaube, dass ich mich inzwischen, das ist durchaus auch etwas, was ich suche. Und ich glaube, dass ich mich da inzwischen einfach auch besser kenne und dass ich mich da, dass ich, also einfach als ich mich früher gekannt habe, ich glaube, dass das von ganz unterschiedlichen Faktoren alles abhängig ist. Und ich kenne solche Phasen, wie du sie jetzt seit einiger Zeit hast, kenne ich auch total. Aber also darum, das, was ich jetzt sage, ist nicht als Vergleich zu dem, wie es dir gerade geht, gemeint, sondern ich vergleiche das jetzt damit, wie ich mich früher gefühlt habe. Also ich habe mir früher viele Dinge versagt oder vorenthalten, von denen ich wusste, dass sie mir vielleicht Trost spenden könnten. Es gibt auch hier bei Hannah so eine Passage, wo sie darüber schreibt, bereits als Kind hatte ich gelernt, Trivialliteratur zu verachten, die in der Familie mit dem Satz, Sie sind mir ein Halbgott, Graf Bodo, wogte ihr Busen für immer abmoderiert wurde. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also das ist so eine Passage, da schreibt sie über so ein Buch von Cheryl Strayed, Tiny Beautiful Things, was eigentlich genau wie, ich würde sagen, fast so ähnlich wie David Sedaris, was eigentlich so weise, lustige Antworten auf so Kummerkasten-Fragen sind. Nur dass bei David Sedaris die Fragen und die Antworten fehlen, aber es sind ja auch eigentlich so Handreichungen. Und sie schreibt halt darüber, wie sie sich früher nie getraut hätte, oder sie ordnet es so ein, dass sie halt als, dass ihr als Kind und Jugendliche beigebracht wurde, diesen Bogen um Trivialliteratur zu machen. Das war bei mir definitiv ganz genauso. Also meine Eltern haben einen sehr, sehr, sehr hohen Bildungsdünkel gehabt. Und also ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter sich abfällig über Jane Austen geäußert hat. Also ich würde sagen, so typische,
So
ja, weiß ich
triviale
nicht,
Dinge.
wirklich allererste Generation Bildungsbürgertum, wo dann also es gar nicht, wo du gar nicht hoch genug einsteigen kannst. Und ich habe erst später gemerkt, also ich habe zum Beispiel in der Pandemie total viel so Science-Fiction-Romane von so einer amerikanischen Autorin Becky Chambers gelesen, wo es einfach darum geht, also die sind gut und solide geschrieben, aber hauptsächlich geht es halt vor allem darum, wie so zusammengewürfelte Crews auf irgendwelchen Raumschiffen durchs Weltall fliegen und es ihnen irgendwie gelingt, sich gut zu verstehen und sich auch mit den Leuten, die sie unterwegs treffen, über kulturelle und andere Grenzen hinweg irgendwie Verbindung aufzubauen, was natürlich wirklich komplett utopisch ist, ohne wirklich wahnsinnig anspruchsvoll zu sein. Also im eigentlichen Sinne wirklich Trivialliteratur. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es hat mich wahnsinnig getröstet, es hat mich gerührt. Aber das hätte ich mich zum Beispiel, also sowas habe ich mit Anfang, sowas habe ich zwischen 20 und 30 schuldbewusst gelesen.
Ja, also meine Eltern hatten diesen, ich weiß nicht, ob sie einen Dünkel hatten, vielleicht irgendwie auch, also bei uns wurde schon auch eher anspruchsvoll gelesen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie es mir, dass sie das irgendwie jemals kommentiert hätten, wenn ich, wenn ich irgendeinen Schmonz gelesen habe. Aber vielleicht ist es halt genau das, was mich zum Beispiel, wenn ich jetzt so diese alten Kinderbücher, wenn, als ich die nochmal vorgelesen habe, was mich daran nochmal so getröstet hat, dass halt am Ende irgendwie alles gut wird und man mit seinen Freunden zusammen ist. Und so geht's ja in der Regel aus. Du bist nicht alleine, du hast gute Freunde und am Ende ist auf irgendeine Art alles gut. Und ja, nach diesem Prinzip funktioniert ja auch relativ viel triviale Lektüre und ich glaube, das ist dann am Ende vielleicht auch das Tröstende, dass man eben nicht allein in die Welt geworfen ist. Das hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen bei der Heldinnenreise, was an diesem Konzept so attraktiv ist, dass eben nicht der Held, nachdem er also das Böse niedergerungen hat, am Ende eben doch alleine bleibt und alleine in den Sonnenuntergang reitet, sondern dass man am Ende zusammen um den Tisch sitzt und einen Topf Pasta zusammen isst. Und dass eine Geschichte auch so ausgehen kann und dass das eigentlich viel erstrebenswerter ist.
Ja, genau. Und sich daran dann, also es gibt ja wirklich dieses, es gibt ja diesen diesen ganz abwertenden Begriff der Erbauungsliteratur. Mhm. Also das war zum Beispiel auch was definitiv, würde ich sagen, also das ist eine Redewendung, die mir auch von meinen Eltern irgendwie, also damit ist ja sind ja ursprünglich so religiöse Texte gemeint, aber letztendlich ist die Art und Weise, wie ich zum Beispiel, da gebe ich dir total recht, also mir ist erst, als Kind war mir eigentlich, wir Kinder aus Büllerbü, war mir eigentlich nicht cool genug sozusagen. Ich habe dann halt gedacht als Kind irgendwie doch Ronja Räubertochter ist geilerer und Mio mein Mio und Brüder Löwenherz schön dark. Aber die Wahrheit ist, das Erste, wonach ich mich gesehnt habe und was ich dann auch wirklich wieder als Gesamtausgaben gekauft habe, sind halt die Bullabü-Bücher, weil es halt wirklich genau dieses, es ist genau richtig viel Realismus und Schmerz drin und trotzdem gibt es auf eine Art eben dieses Aufbauende oder eben Erbauende. Und also es gibt so eine, nervt es sich eigentlich, wenn ich hier so, wir haben ja uns vorher so Stellen ausgetauscht aus dem Buch, aber ich habe mir die halt so ein bisschen durchnummeriert, weil ich irgendwie dachte, du hast so viel mit der Technik zu tun. Ich versuche mal so ein bisschen hier, ich kann dir so wenig abnehmen normalerweise. Ja. Nervt es dich, wenn ich hier immer wieder das, wenn ich das immer wieder hier zur Sprache bringe? Wenn ja, dann
überhaupt
kannst
nicht, das war doch okay. Der Plan. Und
hast du gut gesagt.
Ich habe die ja auch gelesen. Das ist ja nicht so.
Genau. Und Hannah sagt an einer Stelle hier, lange habe ich geglaubt, Musik und Texte so zu benutzen, wie man Glückssocken anzieht oder immer den gleichen Umweg zu einem Ziel fährt, sei verwerflich. Irgendjemand hat mir gesagt, das sei funktionalisierend, sehr schlecht. Das ist natürlich jetzt auch nochmal so, glaube ich, die Literaturwissenschaftlerin, die sich darauf besinnt, wie sie eigentlich gelernt hat, Literatur oder Kultur nicht einzusetzen. Aber ich muss sagen, also so, es ist lustig, wenn du von der Kinderliteratur sprichst. Also ich habe meinen Kindern halt auch Astrid Lindgren und die Mumins, Tove Jansson, vorgelesen. Mhm. Und das ihnen abends vorzulesen, Also so, das hat schon auch einen Charakter von Glückssocken oder irgendwie nochmal ihn über den Kopf streicheln oder so. Und schon auch für mich selbst, also so diese Vergewisserung, die Welt hat auch das Potenzial, sich hin und wieder, sei es im Kleinsten, irgendwie ins Gute zu wenden.
Ja. Und es gab, ich war als Kind, habe ich wahnsinnig gern die Bücher von Roald Dahl gelesen. Da ist irgendwie jetzt natürlich schwierig, weil sich herausgestellt hat, dass er so ein schrecklicher Antisemit war. Und ich hadere damit, weil ich die Bücher wirklich sehr gern mochte. Und es gibt in dem Buch Hexen, Hexen, das Buch geht am Ende so aus, dass der kleine Junge in eine Maus verwandelt wird von den bösen Hexen. Also sie besiegen die Hexen, aber er ist und bleibt eine Maus. Und das gute Ende ist aber, ist dann am Schluss, also er lebt mit seiner Großmutter, weil seine Eltern in einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen sind, dass sie am Schluss ausrechnen, wie lange wohl die Großmutter noch ungefähr lebt und wie lange eigentlich die Lebenserwartung von so einer kleinen Maus ist. Und dass das ungefähr hinkommt. So. Also dass sie wahrscheinlich nicht lange ohne einander sein müssen. Und das ist am Ende sozusagen das Happy End. Also es das Happy End ist nicht insofern happy, als er wird wieder ein kleiner Junge und alles wird gut und er findet super sweete Adoptiveltern oder seine Eltern sind auch nicht tot oder sonst irgendwas, sondern im Rahmen der Möglichkeiten des sozusagen des eigentlich Schlechten erweist sich doch noch, gibt es doch noch eine Art von Glück oder ein Happy End. Und in der Verfilmung zum Beispiel haben sie das eben nicht gemacht, da wird er am Ende wieder zurückverwandelt und so. Und irgendwie finde ich das ursprüngliche Ende aber auf eine Art charmanter, weil es zumindest mit einbezieht, dass halt manchmal nicht alles gut wird, aber in diesem Zusammenhang vom nicht alles gut werden kann es trotzdem immer noch eine Form von Happy End geben. Verstehst du, was ich meine?
Ja, total. Und man muss halt auch nicht jedes Mal mit dem Happy End so komplett zugekleistert werden, sondern es reicht eigentlich, wenn einem eine kleine Portion Happy End angeboten wird, aus der man dann selber so viel machen kann, wie man will.
Und als Kind fand ich es total schlüssig, weil was ist sozusagen die schrecklichste Vorstellung als Kind? Die schrecklichste Vorstellung als Kind ist, dass deine Eltern sterben, dass du alleine bleibst. Und dass das sozusagen so übersetzt wird, dass er ja eben am Ende nicht alleine bleiben muss, das fand ich irgendwie sehr stimmig und gut.
Und auch, also ich würde mir eigentlich, also für mich wäre es, glaube ich, auch tatsächlich, für mich wäre es total schön, wenn ich wüsste, dass Leute Sachen, die ich geschrieben habe, als Glückssocken sozusagen benutzen.
Ja, wüsstest du davon?
Ach naja, das kann man schlecht sagen. Also dieses, das Depressionsbuch, was letztes Jahr erschienen ist, da ist es schon so, dass ich viel Resonanz in der Hinsicht auch bekommen, dass Leute gesagt haben, wow, und das Buch hat mir wirklich, also das Buch hatte eine Funktion in ihrem Leben. Das war jetzt nicht die Funktion als Glückssocke, sondern eher so die Funktion, weiß ich nicht, eines sich selbst wärmenden Handschuhs, wie man ihn im 1-Euro-Shop jedes Jahr wieder kaufen kann. Also wo ich aber gedacht habe, ja, dass das Buch überhaupt, also es ist für mich ganz berührend, wenn Leute nicht sagen, es interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das Buch geschrieben war und so, aber das Buch hatte eine sehr wichtige Funktion für mich. Also das empfinde ich nicht als funktionalisierend, obwohl es das buchstäblich ist, sondern ich finde es total okay. Und es war letztes Jahr, also
ich finde es total toll. Also ich finde es
ja, ich finde es auch toll. Ja, aber es gibt ja immer noch diesen, es gibt halt, ich finde es auch total toll, es gibt aber halt immer diesen, tatsächlich diesen, gibt natürlich so einen Anspruch an Literatur oder an Kunst oder an Kultur oder auch selbst an Journalismus und also ich würde sagen, dass dieser Essayband über Depression bewegt sich ja so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Journalismus, Memoir und Unterhaltung oder whatever und da ist ja trotzdem irgendwie, kann man den Anspruch erheben, dass, weiß ich auch nicht, also dass so ein Text eben nicht ein Instrument ist, sondern dass ein Text etwas ist, mit dem man sich in Beziehung setzen kann, den man aber eben eigentlich nicht eins zu eins in irgendwas verwandelt, weil es irgendwelchen hehren Kunstansprüchen widerspricht. Das finde ich aber eben irgendwie nicht. Und ich finde auch, dass diese Handlung, um jetzt mal wegzukommen von diesem Buch wieder, Ich habe auch gemerkt, dass ich früher sowas, also dass ich mich darüber auch als Jugendlicher, dass ich mich darüber total erhoben habe, wenn Leute einfach so abgegangen sind auf so Sachen. Und es war lustig, weil ich habe diese Passage letztes Jahr in dem Buch von Hannah gelesen mit diesen, mit den Glückssocken und so, und habe dann gemerkt, dass also treue Seelen ist wirklich unmittelbar vorher erschienen. Und für mich nach wie vor eigentlich so das Wichtigste und das Schlüsselkapitel, was so die eine Figur angeht, das ist dieser dieser Personenschützer, dem gerade irgendwie die Ehe zerbricht und so weiter, und der abends immer in das Zimmer seiner Kinder geht und die Modern Talking Single sich rausholt und die anhört. Das ist halt, ja, der macht halt genau sowas. Für den ist wirklich dieses eine Lied, You Can Win If You Want. Also man hätte das halt als, ich hätte das als Gag erzählen oder erfinden können, aber ich habe komischerweise keine Sekunde daran gedacht, sondern für mich hat das so eine ganz, ganz große Würde. Und dass dieser relativ kümmerliche Mann, der mit seinen Gefühlen wirklich kaum in Einklang ist, dass der aber dieses Vehikel und diese Glückssocke findet, die ihm irgendwie hilft, für 3:50 irgendwie zufriedener zu sein und ihn zu trösten und ihm auch so einen Ausweg aus seiner Verstocktheit zu zeigen. Also ich finde, dass das so ein total, ja, heute würde man sagen, ist es eigentlich so Self-Empowerment oder so. Auch dazu zu stehen, dass man die Dinge halt einfach funktionalisiert und so. Ja. Es gibt natürlich, also sie stellt auch so diese Frage, sie schreibt über Eileen Miles, eine amerikanische Autorin, die durch ihr, ich glaube, man hat damals noch gar nicht Memoir gesagt, Chelsea Girls, sehr berühmt geworden ist und die aber völlig anders gelebt hat, als Hannah das mit ihrem Hintergrund empfindet. Also halt wirklich so ein Counterculture, Drogen, Gewalt und so weiter und so fort. Sie schreibt schon auch darüber, wie das ist, sich dann damit so in Beziehung zu setzen, und schreibt dann darüber, sich diese Art von Trost abzuholen, ist nicht frei von Schäbigkeit. Also dieses so in Welten einzutauchen, und das ist jetzt nicht das, was Hannah meint, aber da musste ich da denken, wenn man so so Sachen liest, wo es den Leuten halt eigentlich noch schlechter geht, ja, als einem selbst, weißt du, was ich meine? Natürlich. Ich habe mich dann gefragt, ob das nicht eigentlich auch so ein Hintergrund dieser ganzen True-Crime-Welle ist, dass die Leute einerseits natürlich wirklich diesen Nervenkitzel ganz, ganz grundsätzlich von Gewalt und Angstlust und so weiter wollen, aber ob also viele Leute hören ja so True-Crime-Podcasts und schauen True-Crime-Serien und fühlen sich danach wirklich besser, also sagen auch, dass formulieren das, dass es für sie irgendwie schön ist. Und ich frage mich, ob da nicht der Trost dahinter steckt, sich mit Dingen zu konfrontieren, die einem selbst zum Glück nicht passiert sind.
Noch nicht passiert sind. Zum Glück wurde ich.
Das ist schon ein bisschen schäbig, oder?
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen menschlich. Hast du als Jugendlicher auch diese, oder gab es die damals schon? Bist ja ein bisschen älter als ich. Diese DTV-Reihe, diese Problembücher. Es gab so eine ganze DTV-Reihe, die mit so Jugendbüchern, die so meine Mutter hat Krebs, ich habe Krebs, der Atomkrieg bricht aus, ich werde gemobbt, solche Sachen. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich glaube, dass ich tatsächlich, ich habe eher noch so, also die Sachen, die ich gelesen habe, ich habe mir mehrfach mit Tini Dongowski darüber ausgetauscht. Es gibt dieses eine Buch, ich glaube, der Autor heißt irgendwas mit Noack, Rolltreppe abwärts.
Ja, genau, sowas in der Art wie Rolltreppe
abwärts. Das ist aber halt, genau, das war so meine, ja, aber da war immer noch so ein gesellschaftlicher Anspruch, weißt du, da war es immer noch so, guckt, wie diese Jugendlichen in den Orkus des Verbrechens, der Drogensucht und der Vereinsamung gerissen werden. Und die Bottomline war aber immer, da ist auch ein Stück weit die Gesellschaft mit dran schuld. Okay.
Nee, diese DTV-Reihe, das war halt irgendwie, mein bester Freund sitzt im Rollstuhl, also so, irgendwie so.
Oh mein Gott, das ist grauenvoll.
Und ich habe die auch wahnsinnig, oder meine Eltern lassen sich scheiden, Mutter stirbt, also diese so. Und ich habe die irre gerne gelesen. Und ich glaube eben auch, vor dem Hintergrund, mich da gut zu fühlen, weil es bei mir halt nicht so ist. Und so ein bisschen mal reinzugucken in das Elend der anderen und dann sich wohlig unter der Decke nochmal umzudrehen, wissend, sowas kann mir nicht passieren.
Ja, das ist interessant und ich glaube tatsächlich, daran kann man so richtig diese Entwicklung ablesen, weil das war definitiv, das hat diese Bücher in den 70er Jahren, Rolltreppe abwärts, und dann gab es auch irgendwie so ein Buch, was ich leider nicht mehr gefunden habe, ich hätte das jetzt gut gebrauchen können, wo irgendwie so ein Junge von so einem sympathischen Erwachsenen dazu überredet wird, du fotografierst doch so gerne und guck mal, hier ist ein Aufnahmegerät, und der bespitzelt dann so einen Lehrer von sich und dann verliert der Lehrer seinen Job und so. Und eigentlich geht es da um die Einsamkeit dieses Jugendlichen, aber es ist halt immer so diese gesellschaftliche Komponente dabei, dass das irgendwie ausgenutzt wird vom Staat, oder dass dass eben das System so ist, dass Jugendliche zu Taschendieben werden, zu Ladendieben und so weiter. Und irgendwie, das hatte dadurch natürlich, also ich würde sagen, politisch ist es natürlich deutlich stabiler, als einfach nur so Einzelschicksale zu behandeln. Aber die Bücher hatten dadurch auch was wahnsinnig Anstrengendes, weil eigentlich haben mich immer nur die ersten 80 Seiten interessiert, wo es den Leuten halt dann irgendwie schlecht geht und nicht das, wie ihnen dann irgendwie im Jugendknast ein solidarischer Sozialarbeiter irgendwie geholfen hat, eine neue Perspektive in der Fortbildungsmaßnahme zu finden oder irgendwie sowas. Mhm. Gab es denn am Ende dieser, meine Eltern haben sich scheiden lassen und haben Krebs, gab es denn dann am Ende irgendwie eine Perspektive, oder waren das wirklich so einfach relativ cleane, guck mal, so schlecht kann es auch sein,
Berichte. Am Ende wurde natürlich auf eine Art doch, also nicht, dass die krebskranke Mutter geheilt wird, aber dass man halt den guten Weg findet, damit umzugehen. Also am Ende wurde dann auf eine Art doch wieder,
ja, okay,
klar, ja. Aber meinst du nicht, das war zum Beispiel, also genau dieser Aspekt war auch der Grund dafür, dass wir Kinder vom Bahnhof Zoo so erfolgreich war, weil er vielleicht beides abgegriffen hat, also auf der einen Seite so eine Faszination für so eine nicht bürgerliche Gegenwelt und diese Jugendlichen, die so aufbegehren, ja, und auf eine Art ja auch irgendwie frei sind und so, und auf der anderen Seite halt eben auch dieser Blick in dieses ganze Elend und den Dreck und die Prostitution und das Anschaffen und so weiter.
Ja, total, absolut. Und als ich das Buch nochmal gelesen habe vor 3 Jahren oder so, war ich total verblüfft, dass im Grunde genommen, also es gibt echt so 5, 6, 7 oder noch mehr, ja, weiß ich nicht genau, hab's schon wieder vergessen, Kapitel, die dann in meiner Erinnerung, das stimmt aber glaube ich nicht, vielleicht sogar auch kursiv gesetzt sind, so Kapiteleingänge oder so, wo sich dann halt so eine Drogenfahnderin, eine Frau vom Jugendgericht, ein Sozialarbeiter irgendwie äußern, und wo also da von den rechtschaffenden Sternredakteuren aus diesem 70er-Jahre-Geist, weißt du, auch noch so ein bisschen so der Versuch gemacht wurde, das gesellschaftlich einzuordnen und eben dieses, ein Stück weit ist auch die Gesellschaft dran schuld, wirklich auch noch mit Inhalt und Leben zu füllen. Aber das Lustige oder nicht Lustige ist, dass ich das, als ich das mit 10, 11, 12 gelesen habe, ich glaube, ich habe diese Kapitel überblättert, weil es echt, hat mich nicht interessiert.
Ich halt auch, ja.
Und genau, und heute habe ich es auch, ich kann mich, obwohl ich es vor 3 Jahren habe ich die dann pflichtschuldig auch weggeknallt, diese Kapitel, ich kann mich da schon wieder null dran erinnern. Also der Glanz und der Glamour dieses Buches ist genau das, der Abgleich der eigenen Lebensrealität, die Empathie, die Erzählerin verursacht. Ja, und dann glaube ich aber schon auch, dass sie halt selber über diese Schäbigkeit hinausweist und dass sie selber, glaube ich, das auch so mitreflektiert. Also du hast so das Gefühl, finde ich, beim Lesen, es ist mir als Kind nicht so aufgefallen, dass sie dich natürlich auch durchschaut hat, weil sie ja natürlich ihre ganze Jugend gehasselt hat mit Leuten, die sich irgendwie an ihrer Situation ja auch bereichert und ergötzt haben. Also sie weiß schon auch, was du als Leser von dem Buch willst. Aber es ist genau der, ja, definitiv. Also es ist wirklich genau diese Schäbigkeit, die man beim Lesen dann irgendwie empfindet oder verursacht. Stimmt, das ist echt ein total zentrales Beispiel, würde ich auch sagen. Ja, genau. Hanna hat auch noch mal ein... Das letzte Kapitel handelt von Theodor Adorno, das ist auch wirklich, wobei es nicht ganz das letzte, im allerletzten Kapitel geht es um einen Dackel, das ist wirklich total
toll,
was da so los ist, aber das will man auch, glaube ich, nicht will man vielleicht auch nicht verraten, weil es wirklich, obwohl ich komme gleich nochmal drauf hinzu. Aber sie beschreibt sie beschreibt eine Studentin, oder sie zitiert aus einem, glaube ich, aus einem Brief, den eine Studentin an Adorno geschrieben hat, die sich irgendwie, nachdem sie also seine Minima Moralia gelesen hatte, wo er wirklich im Grunde genommen die Welt als eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger deprimierenden Alltags- und Konsumereignissen analysiert wird. Und sie ist, diese Studentin, Briefeschreiberin, ist suizidal und trifft sich mit Adorno und unterhält sich mit ihm und schreibt ihm, dankt ihm am Ende für das Gespräch und kurze Zeit später schrieb sie ihm, zitiert Hannah, für das Gespräch danken, Zitat, dass ich wohl gar nicht Trost suchte, sondern Solidarität in der Trostlosigkeit. Mhm. Und das fand ich total interessant, weil das ist so ein bisschen das, was ich vorhin mit dieser Van Morrison-Erfahrung, als ich depressiv, glaube ich, glamouröserweise durch New York gegangen bin, was bei mir völlig scheißegal war. Es hätte auch wirklich Hamburg-Harburg oder Bielefeld oder Spandau sein können. Es hätte für mich keinerlei Unterschied gemacht. Und ich finde das so dieses, wenn ich, also das hat am ehesten, ja, es klingt jetzt so deep irgendwie, aber wenn ich jetzt so, also ich kann zum Beispiel den Figuren in dem, was ich gerade schreibe, irgendwie nicht, ich merke, dass ich als Autor eigentlich gar nicht in der Lage bin, denen so eine Perspektive zu bieten. Aber das, was man ihnen vielleicht auch im Rahmen dieser Heldinnenreise bieten kann, durch diese Gemeinschaft, ist vielleicht diese Solidarität in der Trostlosigkeit oder ist das zu krass und zu düster formuliert, Alena?
Ich finde es überhaupt nicht furchtbar. Ich glaube, das ist am Ende vielleicht irgendwie der erwachsenste Angang an die ganze Thematik, oder? Weil im Grunde wissen wir ja, dass es richtigen Trost wahrscheinlich nicht geben kann. Also in so einem kindlichen Sinne von alles wird wieder gut oder so. Vielleicht ist das irgendwie as good as it gets. Solidarität in der Trostlosigkeit. Und es ist doch ja auch schon eine ganze Menge.
Okay, ja, es stimmt. Aber ja, es ist wahr, aber dennoch denke ich, also weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich jetzt auch zu, das ist wahrscheinlich jetzt auch zu groß schon wieder gedacht. Es klingt halt für mich so ein bisschen so, ich bin echt der Stimmungskiller, wie Leute, die halt irgendwie auf der letzten Eisscholle im immer wärmer werdenden Meer sich gegenseitig irgendwie den Rücken kraulen, statt irgendwie zu versuchen, die Meereserwärmung aufzuhalten. Was? Entschuldige, es ist schrecklich, was erzähle ich für Müll. Du hast total recht und die Studentin, die sich damals an Theodor W. Adorno gewendet hat und die hier von Hannah Engelmeier zitiert hat, ich glaube, dass sie auch recht hat.
Ja, siehste, und es hat dir ja offensichtlich geholfen, also.
Naja, Hannah macht dann einen Absatz, wir wissen nicht, was aus dieser Studentin, wir wissen nicht, was aus dieser Studentin geworden ist, also.
Doch umgebracht hat.
Ja, nein, das glaube ich, das halte ich für ausgeschlossen. Sie war tatsächlich durch die Lektüre von Adorno so deprimiert, dass er, Ehrenmann, sie offenbar in diesem Gespräch aber wieder, vom Gegenteil überzeugen konnte, was ich, oder sie zumindest ihr eben diese Solidarität in der Trostlosigkeit anbieten konnte. Und
er war vielleicht auch deprimiert beim Schreiben.
Naja, ich habe jetzt gerade so gedacht, also ich möchte mich da auf keinen Fall in Beziehung setzen oder irgendwie auch nur anfangen zu vergleichen. Aber die Vorstellung, dass irgendjemand so deprimiert wird durch irgendwas, was man schreibt, dass man den dann quasi vom von suizidalen Gedanken wieder einfangen muss, ist schon auch echt wow. Ja, das ist nochmal, das ist schon eine Leser in Autor in Interaktion, die eigentlich nicht mehr an Intensität eigentlich nicht mehr zu überbieten ist.
Hast du dich denn mal beim Schreiben selber entweder heftigst deprimiert oder vielleicht auch beim Schreiben selber getröstet? Ist dir das Schreiben ein Trost, lieber Till?
Ja, definitiv. Also es klingt auch, ja, es ist komisch. Also Hannah schreibt ganz viel darüber, dass Trost irgendwie so einen schlechten Ruf hat und dass Trost vielleicht als eben sowas, ja, sowas, ach, eben sowas christlich-religiöses und einerseits überhöhtes, andererseits verkitschtes. Und ich merke, obwohl ich beim Lesen immer denke, nein, ist doch überhaupt nicht so. Ich merke, dass wenn du mich dann so direkt fragst, dass ich doch auch immer noch so dieses feine, na, ich bin doch kein kleines Kind, die man irgendwie jetzt hier eine kleine Tüte Gummibärchen und ein Taschentuch in die Hand drücken muss und dann ist hoffentlich alles wieder gut. Ich merke, dass ich mich auch dagegen wehre. Aber es ist schon so, also es entsteht bei mir, würde ich sagen, in dieser, es gibt so einen Bereich, wo ich denke, nee, so deprimieren kann man das ja jetzt eigentlich nicht schreiben, weil wer will denn das lesen? Und am Ende schreibe ich ja schon dafür, dass Menschen das lesen sollen. Und wo ich dann eigentlich im Grunde um dem Text nicht, also um dem Text ein bisschen Düsterkeit zu nehmen oder ein bisschen Trostlosigkeit, versuche die Dinge ins Bessere zu wenden und dann dabei merke, dass ich das eigentlich selber auch schöner finde. Weißt du, was ich meine? Mm. Also ich wollte ja zum Beispiel gerne bei dem ersten Krimi am Ende liegt eine Person im Koma und die wollte ich eigentlich dann im nächsten Band sterben lassen. Und Leute haben dann ganz unverstellt und offen bei den Lesungen, die ich aus dem ersten Band gemacht habe, naja, aber die Person, die wird ja wohl hoffentlich wieder aufwachen. Und ich so, hä, was, geh weg, was willst du, Trost, was bist du für ein Lappen und so. Und die Leute, hä, nee, ganz ehrlich, das dann bin ich raus, interessiert mich nicht, also das ist eine Sauerei, kann man nicht machen. Und da habe ich dann irgendwie.
Wenn du das gemacht hättest, wäre ich auch richtig, richtig.
Ja, genau. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, also das ist, ich habe es dann nicht.
Das ist auch ungehörig. Das ist auch ungehörig. Man kann nicht als Cliffhanger am Ende von Band 1 jemanden ins Koma fallen lassen, der dann in Band 2 irgendwie halt einfach stirbt. Das geht ja schon mal handwerklich irgendwie nicht.
Doch, natürlich.
Das wäre eine Unverschämtheit.
Das wäre, wenn der wäre im ersten Kapitel gestorben. Und ich meine, also auch damit möchte ich mich nicht vergleichen, aber George Doppel-R Martin hat irgendwie seine ganze Karriere und seinen Weltruhm von Game of Thrones darauf aufgebaut, dass die ganze Zeit genau die Person, von der du denkst, dass die halt immer hingemetzelt werden und gerne halt auch.
Ja, und deswegen mochte ich die Serie nicht gucken, weil ich dieses Prinzip einfach beknackt finde. Wie masochistisch kann man sein, daraus irgendeine Freude zu ziehen, wenn man schon weiß, das gestalterische Prinzip ist, sobald du jemanden lieb gewinnst, muss er sterben. Das ist doch voll schrecklich. Es ist mir nach wie vor ein absolutes Rätsel, warum das so erfolgreich ist und war und überhaupt. Ich bin nicht hart genug für sowas.
Ja, ist interessant, wo da dann tatsächlich sozusagen der ästhetische Reiz ist. Also ich habe ja diese Bücher gelesen, bevor es die Serie gab. Das sage ich durchaus mit einem gewissen Schamgefühl, gar nicht, um jetzt irgendwie anzugeben nach dem Motto, ja, ich war von Anfang an dabei. Aber es hat tatsächlich, und ich meine, ich war wirklich komplett unvorbereitet, weil das war kein Massenphänomen. Das haben halt irgendwelche SpinnerInnen gelesen, die gerne Fantasy und so gelesen haben. Und als dann also die erste Hauptfigur, die auch im Roman ganz deutlich als Hauptfigur und als Hoffnungsträger inszeniert war, nach 100 Seiten stirbt und dann am Ende des Buches irgendwie eigentlich im Grunde genommen ein ganzer Cast hingemetzelt wird. Also ich muss schon sagen, dass das halt gerade, was du meintest, das hat zum einen was Erleichterndes, weil tatsächlich im geschützten Raum der Konfrontation mit sowas, nämlich dem Raum der Literatur, Unterhaltung, das Schlimmste passiert ist, was du dir vorstellen kannst, und es geht trotzdem weiter. Und zweitens so diese Faszination an der Grenzüberschreitung, das kann man doch nicht machen. Und dann drittens weniger auch so, aber doch auch so dieses Interesse, wie macht denn der Onkel das jetzt? Also doch, war irgendwie schon. Und ja, ich weiß auch nicht, ich hätte natürlich auch lieber 1 Milliarde Leser gehabt als 20.000. Insofern fand ich, war das für mich, ich habe da nicht bewusst drüber nachgedacht, aber ich hätte es gern gemacht und habe dann aber gemerkt, na gut, die Leute, die ich jetzt erreicht habe, ziehen aber mehr vielleicht Trost aus dieser, das ist also diese Figur, die da am Ende des ersten Bandes im Koma liegt, hat was ganz Tröstliches, weil die sehr menschlich und die ist sexy und bodenständig.
Ja, allerdings Allerdings.
Ja.
Es ist so krass, wie sexy und bodenständig einfach manchmal so voll auf die 12 passt.
Oh, das ist ganz furchtbar.
Das fasziniert wirklich mich nach wie vor.
Ja. Ich habe auch tatsächlich in dem Buch, an dem ich gerade schreibe, was nächstes Jahr erscheinen soll, es gibt auch wirklich, ich würde sagen, die Figuren, die eigentlich am besten funktionieren, wenn man die auf zwei Komponenten runterbrechen wollte, sind sie halt einfach sexy und bodenständig.
Ist es nicht auch tröstlich, wie einfach manchmal die Dinge sind?
Ich schreibe aber irgendwie lieber über Leute, die unsexy und abgehoben sind. Das macht mir irgendwie mehr Spaß. Und ich kämpfe mich dann daran total ab, weil die funktionieren einfach nicht so gut.
Tja. Stehe einfach zu deiner eigenen Sexiness und Bodenständigkeit und lass es aus dir selber.
Nee, eben nicht, ey.
Hol's aus dir selber raus.
Ich bin halt genau das nicht und darum habe ich immer das Gefühl, ich fake das. Aber es faked sich so organisch, es faked sich so leicht, es ist so erstaunlich, ey.
Ja, denk mal drüber nach, woran das liegt.
Ich lese, also
wirklich, noch was Tröstendes von Hannah Engelmann.
Genau, und es gibt wirklich, wie ich finde, das macht man eigentlich nicht, aber ich lese jetzt wirklich was von der letzten Seite des Buches vor, aber also alleine, das Buch lohnt sich wirklich alleine wie sie am Ende über ihre eigene Dackelhaftigkeit schreibt und im Grunde genommen das ganze Buch zusammenfasst in einer Anekdote eines vor einem, ich glaube, Drogeriemarkt wartenden Dackels. Aber am Ende schreibt sie, und das fasst, glaube ich, jetzt auch unseren Podcast nochmal so ein bisschen zusammen, wer sich trostbedürftig an Literatur oder überhaupt nur an Texte wendet, findet einen Mittelweg zwischen der Ansprache einer anderen Person und dem Liebkosen eines Übergangsobjektes. Wer keine Zeit hat, regelmäßig mit einem Dackel rauszugehen oder sich um ein anderes Emotional Support Animal zu kümmern, ist mit einem Büchereiausweis eventuell gut beraten. Texte und Bücher sind keine Trostpflaster. Sie werden nie nur einem selbst verpasst, sondern sind dazu da, für alle nützlich zu sein, die sie brauchen. Und zwar immer nur für eine gewisse Zeit, bis der nächste Fix kommt. Also bis man wieder was anderes braucht. Und das finde ich irgendwie nochmal total schön. Also glaube ich auch, dass du bist ja auch nie die einzige Leserin von so einem Buch. Du bist also schon in der Rezeption auch immer in so einer Solidarität der Trostlosigkeit. Und sie hat es nochmal so schön, also diese Talismanhaftigkeit, das Liebkosen des Objektes. Es hat halt, finde ich, schon auch diese zwei Komponenten, dass du halt irgendwie so diesen heiligen Gegenstand so ein bisschen hast und für eine gewisse Zeit eben in dir darin das finden darfst, was du suchst. Mir hat das Buch nochmal so eine Erlaubnis gegeben, im Nachhinein auch zu sagen, ja genau, und es ist total richtig, dass ich, wenn ich nachts wach liege, dass ich eben nicht, warum wir nur noch 3 Monate haben, um die Welt zu retten, lese, sondern warum ich irgendwelche Science-Fiction-Romane einer Astrobiologin darüber lese, dass wir auch auf anderen Planeten total nette Friends treffen werden. Das ist total okay.
Ja, und es ist sozusagen der Teddybär-Ersatz, also dein Übergangsobjekt?
Ja,
das ist gemeint, oder?
Am Ende, ja,
das
ja, quasi, stimmt.
Dass du als Kind hast du sozusagen den Teddybär, der dir Trost spendet, und im Grunde ist für den Erwachsenen das Buch ja was ganz Ähnliches. Eben auch als Objekt.
Oh mein Gott.
Und halt noch ein bisschen mehr, also ähnlich aufgeladen.
Ich glaube, wir haben uns jetzt endgültig in eine Sphäre geschossen, wo wir unseren Kunstanspruch aufgegeben haben, weil wir eigentlich nur Bücher, Teddybären in Textgestalt irgendwie unter die Leute bringen wollen, oder?
Ja, lass mal aufhören.
Ja, mehr, aber mehr und zugleich weniger geht halt irgendwie nicht.
Ich fühle mich getröstet nach dieser Folge. Ich fühle mich auch deswegen getröstet, weil allen technischen Unwägbarkeiten zum Trotz wir es irgendwie geschafft haben, eine Aufnahme zu produzieren.
Ich fühle mich in der Solidarität der Trostlosigkeit.
Getröstet.
Zumindest in der Solidarität der Untröstlichkeit. Weiß ich nicht, ja.
Okay. Mann, ey.
Ich freue mich, dass es weitergeht und ich glaube, wir haben auch schon das nächste Thema. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Ach doch, wir wollten ja über Gewalt sprechen und das können wir auch wirklich.
Ja,
und
das liest sich doch total schön an.
Ja, finde ich auch.
An Trost.
Alles Gute, meine Liebe. Und
dir auch.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, hoffentlich. Tschüss, Till.
Tschüss.